Schon wieder ein Stolperstein aus Matthäus 7. Alles ist mir viel zu kompliziert. Liebe Gemeinde, ihr habt es gehört, der Bibeltext von heute umfasst nur einen Vers. Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Menschen tun sollen, das tut ihr ihnen auch, denn darin besteht das Gesetz und die Propheten. Alles klar? Sehr gut. Amen. So, das wäre meine kürzeste Predigt gewesen. Und ich hätte einiges kompensiert an diversen Zeitüberschreitungen. Sein plötzliches Amen hätte natürlich auch Vorteile. Ich hätte kein Problem damit, müsste mich allerdings fragen, warum hast du so oft über diesen Text nachgedacht und immer wieder mal Gedankenreihen verworfen? Und bei euch als Gemeinde weiß ich nicht so recht, da sagt vielleicht einer, ja, also wegen diesem einen Satz bin ich nicht hierher gekommen. Und ein anderer merkt, sagt vielleicht, denkt vielleicht, ja, immerhin haben wir eine sehr feine Anbetungszeit genießen dürfen, dabei sein dürfen. Und ganz herzlichen Dank, Claudia und dem Team. Die Lieder haben mich berührt. Ja, und jetzt habe ich auch noch lange Zeit, um mich aufs Mittagessen zu freuen. Ja, aber stopp, jetzt schon Amen. Das wäre, wie wenn wir jetzt nach unten gingen in den Speisesaal und an den Tisch Platz nehmen würden und einfach auf den Teller schauen würden. Wenn wir dort sitzen und einfach schweigen würden, das geht doch nicht. Denn schließlich, ja, ihr kennt dieses Thema von heute, die goldene Regel, ist sie golden oder nur vergoldet? Und ich möchte diesen Schatz möchte ich heute versuchen zu heben, zu säubern, zu polieren und vor allem den Feingehalt an Gold bestimmen. Dazu vier Aspekte. Die goldene Regel, Mitte zwischen verurteilen und beurteilen. Die goldene Regel, es ist nicht alles Gold, was glänzt. Die goldene Regel, Gottes Liebesangebot. Und viertens, die goldene Regel, nur mit Jesus Christus im Alltag möglich. Die Bergpredigt muss immer als etwas Ganzes angeschaut werden. Das zunächst, das ist auch so im siebten Kapitel. Oberflächlich betrachtet könnte man meinen, Jesus hat hier noch alles aufgezählt, was er auf dem Herzen hat. Einfach so erratische Blöcke, aber das ist nicht der Fall. Ich bin überzeugt, auch dieses Kapitel hat einen inneren Zusammenhang. Nicht einfach da etwas und dann dieser Gedanke und dann jener Gedanke. Das Zweite, die Bergpredigt ist in sich selber immer praktisch ausgerichtet. Es ist nicht irgendetwas, was einfach so verkündigt wird. Und noch etwas anderes, die Bergpredigt von Jesus wurde nicht gehalten, damit wir sie kommentieren, sondern damit wir sie anwenden, leben und dann schnell merken, das können wir gar nicht, das geht nicht ohne grundsätzlichen Sinneswandel und Gottes Beistand. In der Bergpredigt sagt Jesus ganz deutlich, hört Leute, ihr Jünger, zu denen er es ja gesagt hat als erstes, es geht nicht darum, einfach das Gesetz zu halten, sondern es geht darum, dass die Motive im Herzen freigelegt werden. Ihr erinnert euch, im Kapitel 5 sagt Jesus immer wieder, ihr habt gehört, ich aber sage euch. Wenn es ums Töten, Ehebrechen, Schwören, Feindesliebe und so weiter geht, dann geht es um den Kern der Sache, um die inneren Motive, um die Beweggründe, die Herzenshaltung. Und das kann man leider von außen oft gar nicht sehen. Die Bergpredigt ist auch keine Weltverbesserungskarte, sondern die Anweisung von Jesus an uns Nachfolger, an seine Jünger, wie wir zu leben hätten. Ja, Jesus hat seine Jünger mitgenommen auf den Berg. Da in dieser Gegend hat er die Bergpredigt gehalten. Und ich muss immer wieder sagen, die Predigt muss so fantastisch spannend gewesen sein, mit dieser herrlichen Aussicht. Ja, Jesus hat überzeugt. Jesus hat seine Jünger mitgenommen auf den Berg, um ihnen diese Grundsätze, diese Maßstäbe ans Herz zu legen. Nur ist klar, seit seinem ersten Auftritt folgen nicht nur seine Jünger, sondern eine ganze große Schar, die ziehen einfach mit ihm, die wollen hören, was er zu sagen hat. Und unter diesen Zuhören sind natürlich auch die erbittertsten Feinde vertreten, die er hatte, die Pharisäer, die Schriftgelehrten, das ganze religiöse Establishment von Israel damals. Und übrigens, warum dieser Text die goldene Regel genannt wird, das weiß ich nicht. Aber Jesus zeigt damit etwas von der Wichtigkeit dieser Aussage. Gegen die goldene Regel hat doch niemand etwas einzuwenden. Niemand würde sagen, die ist falsch. An und für sich eine gute Lebensphilosophie. In einem Interview in der NZZ, danke Benno, hat Urs Fischer, Fußballtrainer von Union Berlin, auf die Frage, wie hat sich ihr Umgang mit den Spielern entwickelt, Folgendes geantwortet. Die Grundvoraussetzung ist einfach, ich gehe so mit den Spielern um, wie ich erwarte, dass sie mit mir umgehen. Ich weiß nicht, ob Urs Fischer, dieser sympathische Trainer, die Bergpredigt kennt, um deren Ursprung weiß, oder ob er mit der Bergpredigt etwas anfangen kann. Aber er hat mit dieser goldenen Regel Erfolg. Denn dieser Club ist zurzeit Zweiter der Bundesliga und könnte heute mit einem Sieg gegen Schalke 04, sogar das weiß ich, trotz bescheidenem Budget und ohne millionenschwere Superstars an den ersten Platz in Deutschland kommen. Die goldene Regel ist eben göttlicher Natur und darum funktioniert sie, auch wenn ich nicht weiß, woher sie stammt. Der erste Punkt. Die goldene Regel, die Mitte zwischen Verurteilen und Beurteilen. In diesem Kapitel ist die goldene Regel die Mitte, nicht versmäßig, aber von der Logik und vom Inhalt her. Genauso wie es zum Beispiel der Kreuzerstamm ist. Das ist die Mitte. Und der Querbalken zeigt in den vorderen Teil des Kapitels und in den nachfolgenden Teil. Das Richten und Verurteilen und das Beurteilen. Dieser Text fängt an mit alles nun. Alles nun. Ja, da bin ich zu weit. Das heißt, er nimmt Bezug auf das, was vorher geschehen ist. Alles ist darin zusammengefasst. Die Geschichte mit dem Splitter und dem Balken. Dann korrigiert er ebenso die irrige Meinung, man könnte einem Menschen einfach nur immer die Wahrheit sagen, Das soll man tun. Und dann irgendwann glaubt er diese Wahrheit auch. Und er vergleicht das mit den Perlen vor die Säue werfen. Das heißt, irgendwann mal muss man aufhören. Auch das korrigiert er mit dieser goldenen Regel. Ich mache eine Klammer. Umgekehrt funktioniert das ja prächtig. Wenn du nur lange genug lügst oder Lügen hörst und der Unwahrheit glaubst und weitergibst, dann wird das plötzlich zur Wahrheit, die sogar Mitmenschen anfangen zu glauben. Ein paar Beispiele: die letzte Präsidentenwahl in den USA, der aktuelle Ukraine-Krieg, die konsequente, einseitige Verurteilung von Israel, wenn irgendetwas geschieht, der Gender-Mainstream und viele andere Beispiele aus der heutigen Zeit. Klammer geschlossen. Wir gehen jetzt einen Schritt näher zwischen dem Verurteilen und der goldenen Regel. Steht das Gebet. Letzten Sonntag hat Timon eine ganz feine, tiefe Predigt dazu gehalten. Und so zeigt Jesus den Weg, wie ich vom falschen Beurteilen hin in die Mitte komme. Beten, beten. Und ihr kennt diese Verse, sie sind letzten Sonntag schon projiziert worden. Oder welcher Mensch ist nun unter euch, der, wenn sein Sohn ihn um Brot bittet, ihm einen Stein geben wird? Und wenn er ihn um einen Fisch bittet, wird er ihm eine Schlange geben? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird euer Vater, der in den Himmeln ist, Gutes geben denen, die ihn bitten? So ist Gott. Und Jesus sagt weiter, denn darin besteht das Gesetz und die Propheten. Das heißt, hört, ihr Zuhörer, das ist nicht meine Erfindung, sondern das ganze Alte Testament zeigt euch, wie die Menschen miteinander umgehen sollen. Selbst im Gesetz von Mose, dieser zum Teil sehr trockenen Materie, stehen so viele Anweisungen für den Umgang miteinander und ist nicht einfach eine theoretische Übung mit göttlichen Befehlen, sondern gilt hier und jetzt. Ein kleines Beispiel. Wenn du dem Rind oder Esel deines Feindes begegnest, die sich verirrt haben, so sollst du ihm sie wieder zuführen. Nun sagt jemand, das Gesetz gebietet mir, sogar meinem Feind sein entlaufenes Rind wieder zurückzubringen. Darum muss ich es tun. Aber das ist nicht die richtige Haltung. Vielmehr sollte folgender Gedanke dahinter sein: Der Mann ist so wie ich, auch wenn er mein Feind ist. Der Verlust eines Rindes wird ihn sehr schmerzen. Wie dankbar wäre ich, wenn mein entlaufenes Rind mir auch wieder zurückgebracht würde. Darum will ich das für ihn tun. Und diese Aussage, bei der es um die Gesinnung des Herzens geht, die können wir nachlesen bei Paulus, bei Petrus, bei Johannes und Jakobus. Es ist immer das Gleiche. Der Glaube an Jesus Christus ist keine theoretische Sache, sondern der muss alltagstauglich sein. Der Glaube an das Wort Gottes muss sich auswirken in den Beziehungen untereinander, in der Gemeinde und mit unseren Mitmenschen. Und dann zeigt dieser andere Arm in die Zukunft, in die jetzige Zeit hinein. Da geht es um Strömungen erkennen, die von Gott wegführen. Subtile Angriffe des Teufels zu durchschauen, die Predigten folgen noch, und nicht auf alle Zeichen und Wunder hereinfallen. Ganz allgemein heißt es, bleib in der Mitte. Geh ein durch die enge Pforte. Bleib auf dem schmalen Weg. Dann wird dir Gott Weisheit und Durchblick schenken. Ich komme zum Zweiten. Die goldene Regel, es ist nicht alles Gold, was glänzt. Ich habe schon gesagt, die Menschheit grundsätzlich bejaht ja diese Regel und trotzdem findet sie so wenig Anwendung. Warum? Weil der Mensch daraus seine eigenen Regeln gemacht hat. Ich gebe einige Beispiele, wie die goldene Regel heute abgeändert gehandhabt wird. Das Erste, und der Grundgedanke ist derselbe, wie du mir, so ich dir. Ich nenne das Pädagogik der Abschreckung. Pädagogik heißt Erziehung, Bildung, um das geht es. Mit dem hat meine Generation lange genug gelebt. Der Kalte Krieg der 50er, 60er, 70er Jahre ist darauf aufgebaut. Man hat damals vom Gleichgewicht des Schreckens gesprochen. Das heißt, ein atomarer Angriff damals hätte sofort einen Gegenschlag ausgelöst mit verheerenden Auswirkungen. Man hat es unterlassen anzugreifen, weil der Preis zu hoch war. Man hat dem Nächsten nichts getan, weil der Preis des Gegenschlags immens gewesen wäre. Und ist es heute anders? Im Ukraine-Krieg, der Auseinandersetzung zwischen den Hamas und Israel, zwischen Assad in Syrien und den Rebellen, die Türkei und die Kurden. Die Beispiele ließen sich vermehren. Nur damit niemand meint, ist ja alles so weit weg, Jahrzehnte zurück. Selbst im Alltag sind wir doch ehrlich, handeln wir so. Und manchmal haben wir sogar eine biblische Begründung bereit. Und du sollst nicht schonen, Leben um Leben, Auge um Auge, Zahn um Zahn, Hand um Hand, Fuß um Fuß. Diese Verse sind kein Muss, zeigen aber, und das ist positiv zu verstehen, die Grenze der Strafe. Nicht mehr, als das dir angetan wird. Wir Menschen sind ja gewohnt, stärker zurückzuschlagen. Das sagt dieses Wort nicht. Wenn du ein Auge ausgeschlagen bekommst, dann schlag dem anderen zwei Augen aus. Nein, das geht hier nicht. Seht, und die letzte Konsequenz dieser Abschreckungspädagogik treibt die Menschen immer weiter auseinander. Und darum hat Jesus das Gegenmittel gesagt, auch in der Bergpredigt. Ihr habt gehört, dass gesagt ist Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, dass ihr nicht widerstreben sollt dem Bösen, sondern wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, dem biete die andere auch dar. Radikal. Goldene Regel. Das Nächste, eine Hand wäscht die andere. Ich nenne das die Pädagogik des Kuhhandels. Gibst du mir das, dann bekommst du das dafür oder umgekehrt. Sehr beliebt. Das muss nicht böse gemeint sein. Es kann sogar sehr gute Kompromisse geben. Aber meistens geht ja die Forderung von mir aus. Ich lasse den anderen spüren, du stehst in meiner Schuld. Gib mir das und das, tue mir das und das, dann ist alles wieder in Ordnung. Und dieses Denken eines Stils, eines Handels ist ganz tief verwurzelt im Menschen. Gute Taten sollen schlechte Taten aufwiegen. Aber wenn es um Menschen geht, dann zementiert diese Art von Pädagogik das Gegeneinander. Fatal ist, wenn es um mein persönliches Heil geht und ich meine, ich könnte das selber erschaffen, mit Gott einen Handel abschließen. Mir wurde folgende Geschichte erzählt und die habe ich nie vergessen. Da ist ein Verwandter einer Person in Stalingrad, der grässlichsten Schlacht damals im Zweiten Weltkrieg. Und er ruft zu Gott, er hat eine leichte Verletzung, wenn du mich dann herausholst hier, dann will ich dir dienen. Und tatsächlich, ich glaube, mit dem drittletzten Flieger wurde er ausgeflogen, gesund gepflegt in Deutschland und da hat er gesagt, danke Gott, das war's und jetzt lebe ich wieder für mich. Gott lässt sich nicht auf einen Kuhhandel ein, er hilft Menschen, aber das geht nicht weiter. Warum das? Denn er hat seinen Sohn geschickt, Gott, Jesus Christus, der alles vollbracht hat. Wir haben es gesungen in der Anbetungszeit. Um den gerechten Gott, den Vater im Himmel, mit uns ungerechten, verlorenen, sündigen Menschen wieder zusammenzubringen. Restlos alles hat Jesus vollbracht. Da ist kein Platz für einen Deal. Und dann gehe ich noch einen Schritt weiter. Die silberne oder die vergoldete Regel. Ich nenne das Pädagogik des Unterlassens, des Vermeidens. Ich habe keinen besseren Ausdruck. In unserem Sprachgebrauch kennen wir das Sprichwort, was du nicht willst, dass man dir tu, das füge auch keinem anderen zu. Ja, und jetzt so eine Liste, so eine Negativliste mit dem, was ich nicht gern habe. Können Sie selber durchlesen. Ich nehme an, da kann jeder zustimmen. Jede Person hier in diesem Saal. Ich rede nicht mal von Angriff auf Leib und Leben. Wenn ich nun all das, was mich ärgert, mir wehtut, auch dem Nächsten nicht tue, kann das schon weiterbringen, Schlimmes verhindern. Aber es bringt die Menschen nicht zueinander, im Gegenteil, es zementiert das Nebeneinander. Für die Beziehung unter den Menschen heißt das, ich tue dem anderen nichts, weil ich sonst bestraft werde, Klammer, sofern ich erwischt werde, oder er es mir heimzahlt. Ich erzähle nichts Schlechtes über ihn, weil er ja auch dasselbe über mich sagen könnte. Das ist so eine Aug-um-Auge-Zahn-um-Zahn-Pädagogik, um aus Angst Schaden vermeiden. Aber das ist gar nicht so einfach. Das begegnet uns täglich im Alltag. Wenn ich weiß, wo eine Radarfalle ist, fahre ich automatisch langsamer. Aber eigentlich sollte ich ja aus Überzeugung korrekt fahren. Ich gehe noch etwas weiter, da höre ich, der ist doch selber schuld, wenn er nicht aufpasst und sein Portemonnaie verliert. Und damit wird der Diebschall dessen gerechtfertigt, welcher das Portemonnaie nicht aufs Fundbüro bringt. Da bin ich unterwegs damals mit meinen Schülern an einer Ausstellung und plötzlich kommt ein Mädchen mit einem niegelnagelneuen Handy. Herr Meier, das habe ich gefunden. Da habe ich gesagt, ja, jetzt bringen wir es an die Kasse. Nein, das geht doch nicht. Schließlich hat mir auch jemand mein Handy gestohlen und der ist ja selber schuld oder die. Wenn sie es da liegt, das gehört doch jetzt mir. Nein, wir sind zur Kasse gegangen. Ja, die Kassiererin im Supermarkt ist ja selber schuld, wenn sie das Herausgeld falsch gibt. Und damit wird meine Unterschlagung gerechtfertigt. Der Lehrer ist doch selber schuld, wenn er mich beim Spicken nicht erwischt. Und damit rechtfertigt der Schüler die Betrügerei. Die anderen können es ja auch versuchen. Ganz kurz, kommt mir gerade in den Sinn. Der raffinierteste Spick, den ich je erlebt habe, da ist mein Pult und da ist die erste Stuhlreihe, die erste Pultreihe der Schüler. Und da hat doch der, der dort vorne hockt, so einen grossen Zettel an die Rückwand von meinem Pult her gemacht. Hey, fantastisch, also man sollte so einen belohnen, aber so, ja. Seht, wenn das Opfer letztlich zum Täter wird oder zumindest selbst schuld sein soll, dann ist das die Rechtfertigung in einem Teil der heutigen Gesellschaft. Natürlich, es gibt auch ehrliche Finder, Schüler, die ihre Prüfungen mit großem Fleiß vorbereiten und reüssieren. Aber von dieser Art Unterlassungspädagogik sagt Jesus hier nichts, im Gegenteil, er formuliert das positiv. Denn es geht ihm wieder um die Grundhaltung, um den Geist, der hinter unserem Reden und Handeln sieht. Er legt die verkehrten Motive offen und will sie korrigieren. Damit komme ich zum nächsten Punkt. Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Menschen tun sollen, das tut ihnen auch. Das ist das Gesetz und die Propheten, die goldene Regel, Gottes Liebesangebot. Das ist eine positive Liebespädagogik. Und die revolutioniert das Denken, unser Denken, Reden und Handeln. Das gilt für alle Nachfolger von Jesus Christus. Und das ist das Gesetz und die Propheten. So, und jetzt könnte ich diese negative Liste umschreiben. Vielleicht versucht ihr das mal, das Positive. Was hätte ich gerne, wie der andere mir gegenüber sein soll? Wie er an mir handeln soll? Und ich bin überzeugt, du wirst erschrecken und schnell denken, und ich sollte dem anderen auch so sein, gegenübertreten. Das übersteigt bei weitem meine Kräfte. Und zudem gibt es mir ja, und schon ist die Ausrede wieder da, keine Gewähr, dass der Nächste das dann mir auch tut. Aber darum geht es Jesus gar nicht. Er will, dass wir den ersten Schritt machen, ohne die Folgen und Kosten zu berechnen. Selbst Niederlagen rechnet er mit ein. Die rechte Backe hinhalten, eine zweite Meile gehen zum Beispiel, ist doch recht schwierig, aber manchmal die einzige Möglichkeit, eine Beziehung zu einem Menschen auf eine neue Ebene, auf eine neue Grundlage zu stellen. Es ist ein revolutionärer Gedanke. Da wird doch Jesus einmal gefragt. Und einer von ihnen, ein Gesetzeslehrer, fragte, um ihn zu versuchen: Lehrer, welches ist das größte Gebot in dem Gesetz? Er aber sprach zu ihm, und jetzt kommt das: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Das ist das große und erste Gebot. Das zweite aber ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Es heißt nicht, lieb dich selbst und dann den Nächsten. Nein, den Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Zuerst Gott, zuerst der Nächste, dann ich. Und so komme ich zum letzten Punkt. Die goldene Regel, nur mit Jesus Christus im Alltag möglich. Jesus selber hat das vorgelebt. Vom ersten Tag seines Auftretens bis zum letzten. Er hat die Herrlichkeit bei Gott verlassen im Himmel und ist zu uns Menschen gekommen, ist Mensch geworden. Das heißt, er hat eine großartige Stellung verlassen und ist in der Niedrigkeit mit uns gegangen. Er hat uns vorgelebt, wie Gott ist. Er war nicht der Herrscher von oben, der befiehlt, sondern er wurde der, der es vorlebt, Tag für Tag. Er zeigte jeden Tag, wie Gott ist. Er zeigt auch den Weg zurück zum Vater. Er beweist, dass Gott gnädig und barmherzig ist. Er zeigt in seinem Dienen, wie Gott ist und was seine Nachfolger tun sollen, unabhängig von ihrer persönlichen Befindlichkeit und ihrem persönlichen Tun. Bis zum letzten Atemzug hat er sich nicht von diesem einzigartigen Weg abbringen lassen. Und das hat ihn sein Leben gekostet. Er hatte alle Macht. Er hatte die Macht, 12 Legionen Engel zu rufen, die ihn befreien. Er sagt von sich, ich habe die Macht, mein Leben zu lassen und es wieder zu nehmen. Aber er ist einen anderen Weg gegangen. Den Weg der Erniedrigung, den Weg der Verachtung, den Weg des Spottes, der Verspottung, den Weg allergrößter Ungerechtigkeit und den Weg bis zu seinem schrecklichen Tod am Kreuz. Warum? Um für uns Menschen, alle Menschen, den Weg frei zu machen, zurück zu Gott, um eine vollständige Vergebung aller Schuld des Menschen zu bewerkstelligen. Ohne Kompromisse ist er diesen Weg gegangen. Er hat es vorausgesagt, der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben als Lösegeld für viele. Und weiter, ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit ihr tut, wie ich euch getan habe. Goldene Regel. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Knecht ist nicht größer als sein Herr und der Apostel nicht größer als der, der ihn gesandt hat. Wenn ihr dies wisst, selig seid ihr, wenn ihr es tut. Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Menschen tun, das tut ihnen auch. Das ist das Gesetz und die Propheten. Dies ist der Weg Gottes. Es braucht von einem jeden von uns immer wieder einen Willensentscheid, die goldene Regel persönlich im eigenen Leben anzuwenden. Wir werden manche Niederlage erleiden, weil Mitmenschen vielleicht die goldene Regel als Schwäche auslegen werden. Wir werden straucheln, aber in der Kraft Gottes dürfen wir wieder aufstehen, weitergehen und es wieder versuchen. Jesus hat es so gehandhabt und wir sollen es auch tun. Es ist Gottes Weg, einziger Weg und so entsteht Segen im Umgang mit dem Nächsten im Alltag. Amen. Jetzt möchte ich noch beten. Herr Jesus Christus, du hast die Latte ganz hoch gelegt mit dieser goldenen Regel. Aber es ist die einzige Regel, damit Menschen untereinander bestehen können. Und wir haben gemerkt, und wir merken es immer wieder, wie wir anstoßen, wie einfach unser eigenes Ich und alles in die Quere kommt. Und wir danken dir, dass du ein barmherziger Gott bist und dass du uns immer wieder aufhilfst und dass du uns gute Schritte zum Nächsten zeigen wirst. Morgen fängt wieder in dem Sinn der Alltag an. Wir sind wieder vielleicht im Geschäft, im Beruf, in der Schule oder wo auch immer. Herr, und da gibt es überall Nächste. Und du wettest, dass der Nächste erreicht wird. Und für das hast du uns die goldene Regel hinterlassen. Damit vielleicht der Nächste anfängt zu fragen, warum ist das so? Und daraus kann ein Gespräch entstehen. Und wir danken dir dafür. Du bist so ein wunderbarer Herr. Wir können es nicht, und das bekennen wir, dass es unsere Kraft halten. Aber du hilfst, und wir danken dir dafür. Amen.